wollen beten. Ewiger Gott, unser Herr, an diesem Morgen wollen wir dir danken, in der Freude über unser Leben, das du uns schenkst, das aus deiner Hand kommt, über der Schönheit der Welt, die uns umgibt. Und es ist uns leid, Herr, dass wir dich so wenig ehren und preisen, und dass wir immer nur an uns denken und von uns her alles beurteilen. Wir wollen dir doch unser Lob bringen, dich preisen und rühmen und uns einreihen in die Ehre, die dir zuteil wird von aller Welt. Und wo wir uns oft deiner Herrschaft entziehen, lieber Herr, da musst du uns helfen, dass wir umkehren. Stell's uns vor die Augen, und es tut uns leid, wo wir die Dinge dieser Welt gebrauchen ohne dich. Du schenkst uns die Fülle der Gaben, und du willst, dass wir sie gebrauchen zu deiner Ehre. Hilf uns heute dazu, dass wir einen ganz neuen Blick bekommen für dich und das, was du uns heute schenkst. Und das, was jeden von uns jetzt bedrückt und beschwert, wir wollen es dir in der Stille sagen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns, wie wir auf dich hoffen. Amen. Nun schlagen wir auf aus der Offenbarung Kapitel 12 von Vers 7 bis Vers 17. Offenbarung 12. Heute ist ja der Michaelistag. Viele wissen gar nicht mehr, was das zu bedeuten hat und wo das in der Bibel anknüpft. Der Michael, der den Teufel aus dem Himmel rauswirft, in seinem Kampf gegen den Drachen. Und der Drache wütet umso wilder auf der Welt. Und das wird hier erzählt im Blick auf die schrecklichen Leidenszeiten, die Christen in Jahrhunderten durchlitten haben. Wie der Drache die kleine Schar der Jesusjünger jagt und sie vernichten will, weil er das Reich Gottes zerstören will. Es entbrannte ein Krieg im Himmel. Michael und seine Engel nahmen den Kampf gegen den Drachen auf. Auch der Drache und seine Engel kämpften, doch sie konnten nicht standhalten und ihr Platz fand sich nicht mehr im Himmel. Und der große Drache, die alte Schlange, wurde hinuntergeworfen. Er heißt auch Teufel und Satan, der alle Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und mit ihm wurden seine Engel dorthin geworfen. Und ich hörte nun eine mächtige Stimme, die sprach im Himmel: Nun gehört das Heil und die Kraft und die Herrschaft unserem Gott und die Macht seinem Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist hinuntergeworfen worden, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt hat. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben nicht an ihrem Leben gehangen, sondern den Tod auf sich genommen. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinuntergekommen und hat großen Zorn, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte, und der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Dieses Bild der Frau ist ein Bild für die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Um in die Wüste an ihren Zufluchtsort zu fliegen, dort wurden sie fern von der Schlange versorgt, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und die Schlange ließ aus ihrem Rachen Wasser hervorschießen, wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus dem Rachen hatte hervorschießen lassen. Da wurde der Drache zornig über die Frau und ging weg, um nun gegen ihre anderen Kinder zu kämpfen, die Gottes Gebote halten und von Jesus das Zeugnis empfangen haben. Wir hören noch einmal unsere Kinder.
Jetzt wollen wir die Geschichte sehen von David und Goliath. Und der Refrain heißt: Schlag die Pauken, blast die Hörner, ruft es laut, keiner ist verloren, der auf Gott vertraut. Hören Sie gut zu, dann können Sie vielleicht am Schluss uns helfen singen.
Thank you.
Wir singen jetzt das Lied In dir ist Freude. Die, die stehen müssen, können jetzt vorkommen und auf die schönen Plätze sitzen, wo die Kinder hatten, das sind Sitzkissen während des Liedes, dann können wir auswechseln. Ist ein tolles Lied, weil es die Freude der Christen mitten hineinsetzt in die ganzen leidvollen Erfahrungen des Lebens. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Und dann wird aufgetrumpft wie David gegen Goliath. Wir lesen nun als Predigtext Lukas 10, Vers 17 bis 20. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Die 72, das waren die ausgesandten Jesus-Jünger, die Jesus da weggeschickt hat, es wird vorher erzählt, die kamen zurück und sagten voll Freude: Herr, auch die bösen Geister sind uns in deinem Namen untertan. Er sagte aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es gibt Leute, wenn die die dicke Samstagsausgabe der Stuttgarter Zeitung zur Hand nehmen, mit ihren 108 Seiten, was schlagen die zuerst auf? Nicht den Wetterbericht, nicht die Kinoanzeige, nicht die Aktienkurse, nicht die Schlagzeilen der Politik, sondern ganz hinten ein Spaß der Woche.
Dabei ist das, was da steht, meist ziemlich doof und langweilig, ein Sparwitz ohne Gleichen, irgendwo ein dummes Wort über einen tölpelhaften Menschen und ein ungeschickliches Benehmen. Ein Mann, der sich lächerlich macht, vielleicht mal auch eine Frau. Aber dass das Menschen so anzieht, tatsächlich hat man in der Welt so wenig zu lachen, dass man sich sehnt nach irgendetwas zum Freuen, zum Schmunzeln. Da ist uns wohl, wo einer Witze machen kann, wo eine heitere Atmosphäre herrscht. Und darum wird auch so viel angekündigt, eingeladen, geworben. Kommt her, hier gibt's Freude ohnegleichen. Das stürmt ja auf junge Menschen direkt ein. Sucht doch Freude eures Lebens und dann kommen all die Angebote. Aber wenn man sie nachprüft, dann sieht man wenig von der Freude. Da ist nicht viel dran. Man sieht viele betroffene Gesichter, traurige Gesichter. Dort, wo angeblich Freude herrschen soll, die Welt verspricht Freude und bringt so wenig Freude. Kurze Aufbauschung unserer Gefühle, mehr nicht. Und darum sollten wir Christen uns daran erinnern, dass in der Bibel das Wort Freude eine ganz wichtige Bedeutung hat. Das Leben der Christen ist gekennzeichnet durch Freude. Das ist das Grundgefühl, das unser Leben bestimmen soll. Freude ohne Ende. Freude, die gar nie aufhört, auch nicht in den schweren Belastungen des Lebens, auch nicht im Leid, auch nicht im Tod. Wenn Sie das mal prüfen, gehen Sie an Ihrer Konkordanz das mal durch an der Bibel. Wie oft da Freude vorkommt. Vor dir, Herr, ist Freude die Fülle. Im Himmel wird Freude sein und heute schon in der Welt, wo man ihn anbetet. Seine Boten, seine Evangelisten, die von ihm weitersagen, werden Freudenboden genannt, die über die Berge hinwegziehen. Und dann heißt es im Psalm, er führt aus sein Volk mit Freude oder du gürtest uns mit Freude. Dien dem Herrn mit Freuden. Jetzt gucken Sie sich mal im Spiegel an. Wie wenig man bei uns von der Freude merkt und spürt. Das ist ein gefährliches Kennzeichen. Ob die Freude unser Leben wirklich bewegt. Bei Gott ist Freude. Aber ob bei uns wirklich die Gegenwart Gottes ist, das kann man da schon fragen. Die meisten Leute, die uns begegnen, wenn sie wissen, dass wir Christen sind oder gar wenn wir sie darauf ansprechen, die denken am allerwenigsten daran, dass wir Freude bringen können. Das haben sie schon oft erlebt. Ich erlebe das auch immer wieder bei meinen Besuchen, dass die Leute denken, am besten zieht er gleich eine schwarze Krawatte an, wenn der kommt. Das sieht aus wie ein Polizist und dann kriege ich schon Angst, wenn der an der Türe klingelt. Ich habe es Ihnen, ich glaube, schon mal erzählt von einem meiner ersten Besuche, die ich machte, wo eine liebe alte Oma saß, die gerade mit ihrem Enkel kämpfte, der sich antiautoritär probierte und die Geduld der Oma arg strapazierte. Und dann sagte die als höchste Strafe in ihrer Verzweiflung, wenn du jetzt nicht brav bist, dann nimm dich der Pfarrer mit. Und der ist natürlich unter den Sofa gelegen, laut schreiend über diesem Gespenst. Ich war ja schon froh, dass sie nicht sagte, der schneidet dir die Ohren ab. Da las ich eine Geschichte von zwei Basler Missionaren, als die nach Afrika kamen und die Einheimischen erschreckt in den Busch flüchteten, als sie diese weißen Bleichgesichter sahen, dann rief der eine nur beherzt, die Freudenbringer sind da. Achten Sie drauf, wenn Sie Menschen gewinnen wollen, müssen Sie ein Mensch von großer Freude sein. So wie im Sommer die Wespen um das Honigglas fliegen und dorthin kommen, wo Süßigkeit ist, so werden die Menschen in der Welt sehr deutlich drauf hören, ob da Freude ist. Und ich möchte heute etwas erleben von der Freude unserer jungen Leute, die etwas uns berichten können. Von einer überschäumenden und überquellenden Freude, die sie erlebt haben, auch auf ihren Freizeiten. Aber man kann da schon in der Bibel sehen, dass Christen manchmal aussehen wie Trauerklöße. Mit einem vermutzten Gesicht stehen sie da und recht verzweifelt und mutlos schauen sie in die Gegend. Erinnern Sie sich noch, wie Jesus als der Auferstandene sie angefahren hat? Da heißt es, er schalt sie um ihres Unglaubens willen, o ihr Toren und trägen Herzens. Ich wollte sie immer wieder auch ein wenig stoßen und sagen, die Freude muss in ihrem Leben durchschlagen. Das bezweifle ich gar nicht, dass sie es schwer haben. Aber wir haben einen Herrn, der größer ist, als die Not, die sie niederdrückt. Und wenn sie nur einen Funken Glauben haben, dann kann die Freude aus ihrem Leben nie weichen. Dann kann uns nichts schaden, dann können wir fröhlich sein. Und diese Freude ist so nötig, weil die anderen Menschen auf Freude warten. Die Welt ist unendlich traurig. Sagen Sie, welche Freude der Welt soll eigentlich mit der großen Christenfreude je konkurrieren können? Was soll denn an der Sünde schön sein? Was soll denn an dem Irrenwitz so schrecklich witzig sein? Gegenüber der Freude, die viel tiefer kommt und unser ganzes Leben prägt. Deshalb mein erster Punkt, wie man fröhlich wird. Ich will es wieder ein bisschen ordnen, nicht Ausdruck meiner Einfalt, sondern ein wenig zum Behalten der Gedanken. Wie wird man eigentlich fröhlich? Wie war das bei diesen Jüngern passiert? Sie waren hinausgeschickt worden von Jesus. Sie haben die Freude nicht gelernt in der Kirche. Da lernen sie Freude nicht, theoretisch vielleicht, aber praktisch nie. Sie haben sie erst gelernt, als sie einen missionarischen Einsatz machten. Dazu waren sie gar nicht bereit. Sie mussten von Jesus hinausgeschickt werden. Das ist immer eine schwierige Stufe, bis man Christen mobilisieren kann, dass sie hinausgehen zu den gottlosen, ungläubigen Menschen, hinaus in die Welt, dort, wie sie wirklich so ist, ohne Gott. Und die 72 gingen hinaus in die Welt. Und da draußen sollten sie Boten Jesu sein und von ihm weitererzählen. Nun haben sie ja vielleicht das schon probiert. Was hat das mit der Freude zu tun? Die 72 kamen überwältigt zurück, glückstrahlend. Sagten, wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich kann das ja bestätigen. Wir haben immer wieder bei unseren missionarischen Einsätzen, die wir da im Park gemacht haben, vorher ja gezittert und geschlottert und gehofft, es würde noch regnen in Strömen und alles würde ins Wasser fallen. Aber ich weiß, dass wir jedes Mal ganz erhoben zurückgekommen sind. Wir wollen das ja gar nicht laut sagen. Wir haben also irrsinnig Angst gehabt vor jedem Besoffenen, der da wieder in die Nähe kam und meinte, der krölt jetzt los. Und wir haben erlebt, wie Jesus gewirkt hat da draußen. In dieser Welt hatte er Macht. So haben wir das noch nie geglaubt. Dass da Menschen waren, die wirklich aufgewühlt waren von dem Wort, das wir sprachen, die nach Frieden verlangten. Ist Jesus so mächtig, dass man ihn finden kann, dass er da draußen wirkt in einer Welt, die doch so gottlos scheint? Die 72 kamen wieder und waren begeistert, voll Freude, jubeln und sagten, das ist toll, Jesus. Super. Wir haben entdeckt bei dir, da ist wirklich die Macht. Und wenn man nur deinen Namen ausruft, was da geschieht, ich möchte Sie heute bitten, dass wir das jetzt nicht theoretisch abhandeln, dass Sie das in der kommenden Woche praktizieren. Gehen Sie in diese gottlose Welt hinein und reden Sie von Jesus, nicht bloß so abstrakt und fern, sondern sagen Sie das zu Menschen, er ist dir nahe, du erfährst Hilfe, rufe den Namen Jesu an. Die haben Tolles erlebt. Da wurden schwer Kranke gesund. Jetzt nicht, dass Sie meinen, es sollten weniger bei Ihnen passieren. Ich bin überzeugt, dass in der kommenden Woche Sie eine ganze Menge machtvoller Gebetserhörungen erleben. Größer und gewaltiger, als Sie je ahnten. Wir haben doch einen lebendigen Herrn, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Und dann werden Sie mit Menschen zusammentreffen, bei denen Sie spüren, da ist die ganze dunkle Macht Satans am Werke. Da schlägt mir wirklich die ganze Feindschaft der Hölle entgegen. Das ist nicht bloß irgend so eine ärgerliche, spöttische Begegnung, die ich da habe, sondern da ärgert sich einer gegen Jesus und sein Reich. Wenn Sie das einmal erleben, wie Menschen heute mitgerissen werden von den Mächten der Finsternis, dann wissen Sie, was das ist. Haben Sie schon einmal um einen Menschen gerungen, von dem Sie spüren, er ist in gottlosen, sündigen Bindungen drin? Da können Sie reden und reden, aber Sie merken, das kriegen Sie gar nicht los. Probieren Sie es doch in Ihrem eigenen Leben. Da, wo Sie gegen Ihren Geiz kämpfen. Da, wo Sie gegen Ihre unreine Fantasie angehen. Da, wo Sie Ihren eigensüchtigen Willen bekämpfen wollen. Da, wo Hass und Bitterkeit sich bei Ihnen breit macht. Und dann spüren Sie, das sind Mächte der Hölle. Wie soll ich denn dagegen angehen können? Wie soll ich denn das schaffen können? Und die haben erlebt bei ihrem Dienst, Jesus hat alle Macht. Alle Macht. Jesus erzählt ihnen, ich habe euch Vollmacht gegeben. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über Macht und über alle Gewalt des Feindes. Die Kinder uns gesungen haben von dem David, der gegen den Goliath aussieht, noch einmal viel besser begreifen und sagen, jetzt will ich mutig sein. Jetzt will ich dorthin gehen, wo heute noch der Teufel wütet. Und ich will wissen, ich bin stark, unüberwindlich stark, weil Jesus mit mir geht. Muss ich ein Wort dazu sagen, weil ja heute viele Menschen sagen, bis hinein zu Christen, was sind denn das böse Geister? Die gibt es doch nicht, ich kenne nur böse Dinge, aber keine bösen Geister. Denen wollen wir sagen, dass wir sehr kräftig in dieser Welt die ganzen schrecklichen höllischen Mächte kennen. Sodass uns nicht graut vor den Dingen, uns graut nicht vor den Kanonen und Bomben, sondern uns graut vor den Mächten, die diese Waffen alle, und nicht nur die, sondern ein jedes Menschenherz besetzen, vor denen graut uns. Weil wir es an uns selbst erlebt und erfahren haben. Und das schönste und harmonischste Leben kann ihm nur vergiftet und zerstört werden. Und da wird erzählt, dass wir Macht haben. Macht über alle Gewalt der bösen Geister, was das auch sei. Jetzt ist das schon wichtig, dass die Christen in dieser Welt die große Macht der Befreiung über alle dunklen Mächte auswirken lassen. Das ist groß. Dazu sind wir berufen. Wie Freude entsteht. Sie können das erst erleben, wenn Sie um einen gefallenen Menschen ringen. Wenn Sie draußen tätig sind und sagen, da will ich wirken, so wie gestern die zusammen waren, die sich der Betreuung der Strafgefangenen widmen. Und ich habe denken müssen, das sind Leute, die viel tollere Erfahrungen machen als wir, die wir alles so theoretisch durchdiskutieren. Gehen Sie doch einmal zu den Menschen. Reden Sie mit ihnen, ringen Sie mit ihnen. Und dann erleben Sie das. Es sind uns auch die bösen Geister untertan. Jetzt einen zweiten Punkt. Das ist noch zu wenig. Jesus bremst erstaunlich die Begeisterung dieser Männer. Hätte er sagen können, toll, toll, wie sie kommen, voll Freude. Endlich waren sie fröhliche Christen, begeisterte Leute, mitreisend. Sagt Jesus, pass mal auf, das reicht mir nicht. Die Freude, die ist noch zu wenig. Sicher hat Jesus nicht die Freude an sich kritisieren wollen. Er wollte ihnen auch einen Dämpfer geben. Ihm war auch nicht die Stärke der Freude zu wenig, sondern ihre Qualität. Die war noch zu wenig weit. Warum denn? Die blieb abhängig von Erfahrungen. Natürlich, sie haben doch gerade die Erfahrung gemacht, wie Jesus Sieg schenkt, wie sie Leute bekehren. Wie Gebundene frei werden, wie Süchtige ihre Sucht weglegen können, wie zerstrittene Familien heil werden, wie Menschen, die mit bösen Gedanken besetzt waren, frei werden, wie Menschen aus Depressionen herauskommen. Warum ist das nicht genug? Weil in dieser Welt des Leides und der Tränen die bösen Mächte viel auch noch behalten dürfen. Und wenn sie bloß nach der Erfahrung leben, dann wird ihre Freude ganz rasch einen Dämpfer erleiden. Dann werden sie bald, nur ein paar Tage später, plötzlich vor unlösbaren Nöten stehen. Dann werden ihnen Kranken begegnen, die sie nicht heilen können. Und wenn sie ihnen 20-mal die Hände auflegen im Namen Jesu, dann wird's geschehen, dass sie um einen Menschen jahrelang ringen, vielleicht ist es ihr eigener Sohn. Und er geht schreckliche Wege. Und sie erleben keine Macht. Ja, was ist dann mit der Freude? Hat mich Gott verstoßen? Gilt sein Wort nicht mehr? Stehe ich unter einem Bann? Jesus hat es deutlich seinen Jüngern gesagt, ich habe euch Macht gegeben, das bleibt. Wir haben eine Macht und doch immer nur wird sie an einzelnen Menschen vollzogen. Wir hätten gerne eine Macht, die heute schon die ganze Welt verwandelt. Heute schon das Elend und das Leid und das Böse abschafft. Es wird immer nur zeichenhaft an Einzelnen hervortreten. Darum sagt Jesus, freut euch viel mehr, was denn, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch darüber, dass Jesus euch einen ewigen Heilsstand erworben hat. Da oben im Himmel, da wird ja ein Buch geführt, wo alle meine Missetaten aufgeschrieben sind. Das Buch, das hoffentlich bei Ihnen allen längst vernichtet in der Vergebung Jesu. Und dafür eine andere Tatsache muss dann gültig sein. Mein Name muss ins Buch des Lebens eingeschrieben sein. Da drin steht, Jesus hat sich festgelegt für mich. Und dann steht mein Name da, Winrich Schiffbruch. Während die meisten Menschen meinen Namen falsch schreiben, Winfried oder Schiffelbruch, steht da richtig drin, Winrich Schiffbruch. So wie ich heiße. So wie ich richtig heiße, steht er drin im Buch des Lebens. Sind Sie davon überzeugt? Wissen Sie das? Auch wenn Sie in Ihrem Leben leidvolle Erfahrungen machen. Auch wenn Sie in Ihrem Leben spüren, wie der Teufel, und das kommt vor, wie der Teufel in Ihrem Leben weiter wütet, Ihre Gedanken besetzt hält, obwohl Sie doch Jesus dienen wollen. Kommen Sie schnell zu einem Freund oder zu einem Seelsorger, der Ihnen heraushilft aus der Tiefe. Aber wir sind immer wieder betroffen, dass die bösen Geister in der Welt so viel Einfluss haben. Da gibt es christliche Familien, in denen Streit herrscht. Da gibt es Gemeinden, in denen man übel übereinander redet. Gott sei Dank nicht bei uns. Da gibt es Streit und Bitterkeit. Freut euch, dass euer Heil von Jesus bestätigt ist. Das ist der Grund, warum wir fröhlich singen, fröhlich auftrumpfen, warum wir auch im Leid noch lachen können. Weil wir wissen, ich habe ein Heimatrecht im Himmel. Ohne dies wäre das Leben zum Heulen traurig, wenn ich keine ewige Hoffnung und keine Heimat hätte. Noch einen letzten Gedanken, den ich anschließen will. Diese Freude kann niemand von uns nehmen. Da erzählt Jesus noch einmal dies, was später in der Offenbarung deutlicher geschrieben wird. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel herunterfahren. Gestern ist mir ein Papier von einem großen christlichen Treffen in die Hände gefallen. Da stand drin, die größte Gefahr in unserer Welt ist der bedrohte Frieden. Dachte ich, sicher, das mit dem Frieden ist wichtig. Aber die größte Gefahr ist in dieser Welt, dass der Teufel los ist. Er ist vom Himmel auf die Erde gestürzt und wütet. Und in der Offenbarung 12 heißt es, er hat nur noch wenig Zeit. Das weiß er. Wir werden es erleben, wie Gemeinden zerstört werden, wie gläubige Menschen weggerissen werden. Wir werden es erleben, wie Verwirrung entsteht und wie selbst die Predigt des Evangeliums verfälscht wird. Die Macht des Teufels zu erleben, das ist schwer. Und das können Sie dauernd erleben in den schweren Versuchungen und Auseinandersetzungen, in denen Sie stehen. Wir wollen doch hier ganz offen darüber reden in unserem Gottesdienst, dass uns das oft traurig macht, wenn wir wieder in alte Sünden zurückfallen, wenn wir erleben, wir sind so ohnmächtig. Doch so ohnmächtig sind wir. Da vergeht uns die Freude. Das ist die schlimmste Not eines Christen, wenn er immer wieder erlebt, dass er versagt. Ich hätte doch gerne mehr Liebe. Dass die Konfirmanden das spüren und angezogen werden, stattdessen erschrecken sie vor mir. Wäre doch gern ein ganz anderer Mensch, als ich bin. Und ganz ähnlich war es für die Jünger Jesu, die kamen ja so begeistert zurück von diesem missionarischen Einsatz. Und Jesus dämpft ihre Freude deshalb, weil sie noch den Passionsweg vor sich haben. Und erst wenn sie durch diese Tiefen gehen, wenn die Feindschaft dann noch losbricht, als Jesus verfolgt wird, als sie ihn lästern und höhnen, da haben sie ja schnell Reis ausgenommen und waren weg. Das ist schlimm, wenn Christen nicht auf den Ernst der Auseinandersetzungen vorbereitet sind. Und mir ist das immer wieder wichtig, für alle Menschen, die hier in unsere Gemeinde kommen, dass wir nicht bloß mit ihnen ein paar nette Worte wechseln und ein paar alberne Sprüche machen, ein paar Witze erzählen, sondern dass wir ihnen sagen, es geht um eine Auseinandersetzung, die jeder Mensch in seinem Leben bestehen muss, mit den Mächten des Bösen, die in unserer Welt wahrscheinlich wüten wie noch nie zuvor. Ich denke gar nicht, dass der äußere Frieden in unseren Tagen so gefährlich ist. Fast habe ich den Eindruck, unter dem großen äußeren Frieden breitet sich die innere Zerstörung des Menschen, die innere Umweltverschmutzung rapide aus. Kaum eine Ehe, die nicht angekränkelt ist, kaum ein junger Mensch, der nicht befasst ist mit schrecklichen Dingen, die sein Leben zerstören. Das sind Kräfte, die uns von Gott wegziehen. Die Gottlosigkeit breitet sich mit Riesenschritten aus. Und dann sagen wir, oh, alles nicht so schlimm. Hat Jesus seine Jünger nicht auf den Passionsweg vorbereitet? Sah den Himmel, den Teufel wie einen, den Satan wie einen Blitz vom Himmel herniederfahren. Jetzt wütet er auf der Welt. Seid ihr bereit, ihm entgegenzutreten? Ja. Ich kann ihm entgegentreten, weil ich ihm eins vorhalte. Mein Name ist im Himmel eingeschrieben. Du hast kein Recht mehr auf mich. Und wenn in ihrem Leben all das Dunkle wieder hochkommt, dann halten sie es der Macht des Teufels entgegen und sagen, ich gehöre Jesus. Ich habe mich ihm überschrieben, ganz allein. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich reiß mich von dir los und ich kann auftrumpfen. Es wird uns einmal, wenn wir alt werden, so gehen wie den Alten, die jetzt unter uns sind, wenn man alt ist und nicht mehr wirken kann, dann fallen einem die Versäumnisse ein. Es geht einem so wie, wenn man zur Beerdigung muss, dann denkt man auch immer dran, was man schuldig geblieben ist. Im Leben werden wir oft dran denken, wie alles falsch war, was wir versäumt haben. Die Freude ruht, Gott sei Dank, nicht auf Erfahrungen. Die Freude ruht auf dem Opfertod Jesu, der für mich starb. Der ihren Namen einschreiben will, der will, dass sie heute fröhlich werden können und fröhlich sagen, ich gehöre ihm und der Teufel kann nichts mehr. Und wenn er sich noch so wild gebärdet, er kann tricksen, wie er will, mich kann er nicht kriegen, weil Jesus mich bewahrt. Das ist nicht Stolz, sondern das ist Demut. Die Freude, dass er mit seiner starken Hand mich nicht loslässt. Amen. Und nun singen wir vom Lied 276 einige Verse, die das noch ausdrücken, wie Gott mich schon so bestimmt hat, seit langem, dafür, dass ich sein Eigen bin. Wir singen das Lied 276 nach der Melodie, O, dass ich 1000 Zungen hätte. Vers 4, 8 und 9. Wir wollen beten. Lieber Herr, so viel gibt's, was uns traurig und bekümmert macht. Wir sehen so viel, was unser Leben zerstört. Und wir tragen auch mit all denen, die in Trauer sind oder in schwerer Krankheit leben, die mit Schmerzen zu ringen haben, und die Alten unter uns, die schon spüren, wie ihr Leib zerfällt. Aber wir spüren auch, wie wir innerlich angefochten und zerrieben sind von Versuchungen und Kämpfen, wo wir nicht Sieger bleiben in eigener Kraft. Herr, dann mach uns dieses Geheimnis groß, dass du uns Kraft gibst und Sieg in deinem Namen. Wir wollen aufblicken zu dir und fröhlich sein. Gib uns Erfahrungen, die uns ermutigen, Beispiele, die uns aufrichten. Lass du den glimmenden Docht unseres Glaubens nicht verlöschen, sondern lass ihn wieder hell brennen. Aber weil wir dieses Geheimnis verstehen, dass du uns erwählt hast, dass wir dein Eigen sind, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann, das soll der Grund unserer Freude sein, die dann durchhält, auch durch die schweren Versuchungen, auch durch Leidenszeiten und Prüfungen und Bewährungen. Halte uns so fest bei dir in deinem Wort. Und wir wollen dich jetzt auch bitten für Menschen, an die wir uns gesandt wissen, wo wir die Macht der Finsternis so wirklichkeitsnah erleben. Du kannst doch dort Sieg schenken, durch den Glauben an dich. Wir wollen dich bitten, verkürze du die Tage des Leidens und rette du Menschen, auch durch unser Wort, wenn wir hingehen und das weitersagen, dass wir dein Reich ausbreiten in dieser Welt, wo so viel Finsternis herrscht. Wir möchten dich bitten, Herr, dass dies überall in der Welt geschehen kann, auch durch den Dienst deiner Boten, auch in unserer Stadt und in unserem Land. Erbarm dich unser. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers vom Lied Schönster Herr Jesu 487. Jetzt im Anschluss ein reiches Programm. Und ich kann mir eigentlich keinen Grund denken, dass Sie nicht noch unserer Einladung Folge leisten könnten. Die Freiheit wird bei uns groß geschrieben, aber ich will Ihnen sagen, wie wir uns freuen, wenn Sie jetzt noch da bleiben können, besonders auch die, die sich hier noch gar nicht heimisch fühlen. Wir haben die Begegnung mit unseren Jugendgruppen, die aus ihren Freizeiten erzählen, und das wird Sie schon mit hineinnehmen in die Freude, ich hoffe doch. Und dann möchte ich um 11:45 noch etwas kurz berichten von meinen Kontakten, die ich in Südamerika hatte, in Ecuador, Kolumbien, Peru, von Hilfe für Brüder. Und dann essen wir noch gemeinsam zu Mittag. Auch hier erlebe ich immer wieder, wie Leute so schüchtern sind und sagen, das wäre nicht nötig. Jetzt haben wir schon gekocht, also es kostet nichts, und kommen Sie, und Sie sind herzlich eingeladen. Vielleicht finden Sie ein paar nette Leute an Ihrem Platz. Ich denke doch. Und dann ist das auch schön, wenn man sich als Gemeinde hier begegnet. Da ist ein ganz schrecklicher Fehler passiert. Am letzten Sonntag wurde mein Büchlein hier angeboten, das wie eine lebendige Gemeinde entsteht. Das ist etwa das, was ich am ersten Sonntag des Monats gepredigt habe, über Erweckung, weg die tote Christenheit. Und inzwischen hat der Verlag den Preis korrigiert, er kostet nur 4,80. Alle, die das gekauft haben, dürfen sie nachher 2 Mark abholen. Toll, nicht? Am Büchertisch drüben. Dann macht die Südosteuropa-Mission in 8 Tagen, beginnen die hier wieder mit ihrem Bücherstand in der Königstraße. Wir haben ja jetzt leider durch die anderen Aufgaben dieses Jahres keine missionarischen Einsätze gemacht. Die sind auf der Königstraße mit einem großen christlichen Bücherverkaufswagen, aber auch in Zuffenhausen, Feuerbach und in Cannstatt. Und sie haben gebeten, ob da nicht Leute kommen. Sie freuen sich natürlich auch über junge Leute, aber jeder ist willkommen. Nur damit jeder sich angesprochen fühlt. Und wir haben die Zeiten dort veröffentlicht, da hinten auf einem blauen Zettel. Sollen vielleicht nur die mitnehmen, weil die Anzahl beschränkt ist, die ernsthaft da ein wenig mithelfen wollen. Vielleicht Traktate verteilen und Gespräche führen in der Fußgängerzone. Das ist natürlich prima, wenn so ein großer Stand dabei ist und Leute in unserer Stadt angesprochen und eingeladen werden können. Hinten auf dem Simsen liegen die Plakate zum Jugendgottesdienst in 14 Tagen. Dann ist ein Pflegeseminar zur Pflege Kranker in der Familie. Das beginnt am 10. Oktober und ist immer donnerstags, 10 Abende von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Wie pflegt man in der Familie Schwerkranke, Pflegebedürftige? Wird ja immer wichtiger und das ist ganz selten, dass wir so ein Seminar anbieten könnten. Man müsste sich bei der Schwester Marga oder bei mir vorher anmelden. Alles Wichtige steht auf dem Notizenzettel, was ich jetzt nicht sage. Unsere Veranstaltungen, helfen Sie einander in Ihrem Nachbarn nun gerade, dass er dieses Papier hat. Ich darf heute wieder anbieten, dass nach diesem Gottesdienst eine Aussprachemöglichkeit ist im Clubzimmer. Sie wollten doch einmal drüber reden, vertraulich, verschwiegen, warum Sie nicht Freude haben können. Sie können dort hingehen, jetzt zur Aussprache, auch wenn Dinge in Ihrem Glauben geklärt werden müssen. Unser Opfer heute an diesem ganzen Sonntag, auch was wir oben einwerfen, wenn Sie wollen, ist für unsere neue Arbeit bestimmt, christliche Fachkräfte international. Es geht ja um die Entsendung von Leuten, die im Berufsleben stehen, in die dritte Welt, die durch ihren Beruf dort helfen. Diese Arbeit ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn anerkannt worden. Wir sind ein anerkannter Träger der Entwicklungshilfe. Und mir ist jetzt sehr wichtig, dass Sie für diese Arbeit beten. Morgen gehen die ersten beiden zu einem 3-monatigen Vorbereitungskurs und reisen dann aus, voraussichtlich nach Westafrika. Es ist das Ehepaar Münzenmay, die viel in unserem Gottesdienst waren. Sind Sie gerade hier? Nicht? Daheim. Dass wir für Sie beten wollen und für unsere ganze Arbeit. Morgen wird Gerd Gauch mit seiner Frau drüben in der Dobelstraße 14 einziehen, der hier bei Christliche Fachkräfte International einen ganzen Teil der Arbeit macht. Die Fürbitte der Gemeinde ist wichtig, auch die Gaben. Es war schön, Ihr Opfer, das Sie schon einmal gegeben haben, ist bis jetzt das einzige gewesen. Noch eine Spende mit 100 Mark ist gekommen, dass Sie wissen, wie solche Werke anfangen. Ich bin überzeugt, dass es ein ganz großer Bedarf sein wird. Sowohl junge Leute, die bereit sind, wir haben etwa 80 ernsthafte Bewerber ausgesiebt, aber wir haben Listen von Hunderten, die gesucht werden in Fachberufen in aller Welt, in christlichen Gemeinden. Durch Ihr Zeugnis, unser Bruder hat das schon gleich bekräftigt, wie Sie Ärzte suchen für das Mengo-Hospital in Kampala, wie Sie Krankenschwestern suchen mit Hebammenausbildung und anderes. Wir hatten in der letzten Woche eine Krankenschwester mit Hebammenausbildung ganz dringend gesucht für ein Flüchtlingslager in Vietnam. Und wir hatten niemand, den wir schicken konnten. Und die Arbeit draußen kann nicht getan werden. Darum bin ich dankbar, wenn Sie durch Ihr Opfer und durch Ihre Fürbitte diese wichtige Arbeit mittragen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.